Über 49 Millionen Menschen weltweit jährlich sind an ihr erkrankt und 11 Millionen sterben sogar nach Angaben der WHO daran.
In Deutschland sprechen Initiativen von mehr als 230.000 Fällen im Jahr und deutlich über 85.000 Todesfälle. Viele gelten als vermeidbar.
Es geht um die Sepsis. Ein eher harmlos klingendes Wort, aber keine zu unterschätzende Krankheit, über die wir heute halt reden wollen und neue Erkenntnisse für den Rettungsdienst mit einfließen lassen. Da gibt's ganz spannende, ja nicht mehr ganz so Neuigkeiten, aber wir arbeiten teilweise, muss man schon sagen, noch nach ja, alten Gepflogenheiten. Und die wollen wir heute mal aufräumen. Mike, ich freue mich drauf, mit dir darüber zu reden, oder?
Ich mich auch. Bis
auf
gleich.
Auf jeden Fall. Los geht's. Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blick. Ja, wir sind wieder da. Erfolgreicher Umzug mit ein paar Hürden, muss man sagen. Jetzt zu unserem neuen Anbieter ULab. Ihr habt es ja gemerkt, die letzte Folge, die hat sich ein ganz kleines bisschen verzögert, aber man hat uns sofort geholfen.
Auf den Sonntag wohlgemerkt.
Ist so,
das
auf
war,
den
das war stark.
Ja,
schneller Kontakt,
gut.
Schneller Support, das lief.
Ist können so. Wer mir übrigens auch geholfen hat, war meine Hausärztin. Die wohnt ja Gott sei Dank immer nur 2 Stockwerke über mir. Das finde ich gut. Und hat mal gesagt, du Christian, ich habe mal in deine Ohren geguckt. Ich habe sie gefragt, weil es tat weh.
Ja.
Und die hat gesagt, Christian, ist entzündet. Mach mal was, bevor das noch weitergeht. Du weißt ja, Sepsis und so. Hey, ne, super Übergang, fand ich. Klasse, darüber muss man reden. Denn am 13.09. war nicht nur der Welt-Erste-Hilfe-Tag, sondern auch der Welt-Sepsis-Tag.
Genau. Und was man auch dazu sagen muss, ich befinde mich heute bei der Aufnahme beim allerersten Urlaubstag.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Also,
ja, und finde das eigentlich ganz witzig, dass der Sammy mich nicht ganz so gut hört. Jetzt kann ich ein bisschen Schwachsinn erzählen.
Ja, ich habe auf meinem gesunden Ohr noch ein Mikrofon drauf. Ich höre schon alles. Also bitte.
Aber pass auf dich auf, weil Sepsis, ihr werdet es nachher noch hören, das ist nicht ohne.
Deswegen habe ich mir natürlich auch gesagt, da muss gleich was rein, da muss gleich erstmal was gegen die Schmerzen getan werden, aber natürlich auch gegen die Entzündung, deswegen da immer vorsichtig sein. Aber Mike, bevor wir über dieses Hauptthema reden und hey, es wird sowohl fachlich für Laien, aber auch für Rettungsdienstler, wollen wir doch mal darüber reden, was noch so passiert ist. Und zwar unsere Gesundheitsministerin Drese war ja das erste Mal auf einem Rettungswagen und ist mit uns die komplette Nacht durchgefahren.
Das war stark, genau. Du warst ja mit unserem lieben EKG-Guru alias Tonio auf dem RTW eingeteilt. Dort kam Steffi dann auch. Ich hatte NEF und das war schon von Beginn an irgendwie alles ja spannend. Ich fand es auch ein bisschen spektakulär. Ne? Auf einmal kommt da unsere Ministerin. Hallo, hier bin ich.
Genau.
Ohne alles, ohne Personenschutz, ohne Co., ohne so, ja, wie nennt man das so, Anhang quasi.
Ja, mit Privatauto, einfach so ran.
Ja.
Und Jungs, ich fahre heute mal mit, ich bin super aufgeregt, war so der erste Satz
das
überhaupt.
Das hat sie mehrfach gesagt,
ja. Ist so. Aber wir haben ihr ganz schnell so ein bisschen die Materialien gezeigt, ne, die Geräte und dergleichen und dann ging es auch schon tatsächlich los. War eine spannende Nacht. Ich denke mal, wir werden noch mal ganz ausführlich darüber mit ihr selbst reden, denn sie hat gesagt, sie kommt zu uns in den Podcast und dann werden wir das mal auswerten und vor allen Dingen, welche Effekte könnte das vielleicht haben, dass sie jetzt mit bei uns dabei war? Vielleicht haben wir ja sogar einen gewissen Mehrwert davon. Da wollen wir nicht so viel spoilern. Sie wird uns das bestimmt bald mal erzählen.
Genau, also seid darauf auf jeden Fall gespannt. Aber viel tolles Zeug passiert. Und ihr habt ja auch ein paar Einsätze geschafft in der Nacht.
Ja, wir sind wirklich komplett durchgefahren. Ja. Wir kamen nicht zum Schlafen. Eine Stunde haben wir, warum ich mal gequasselt in der Wache und dann ging es schon weiter. Ansonsten muss ich ja ein bisschen was loswerden, was ganz Kleines loswerden. Ihr habt es ja mitbekommen. Ne? Es gibt ein paar, es ist schon sehr, sehr verniedlicht. Ja, es gab finanzielle Schwierigkeiten dabei. Ne? Also schlechte Beratung, Unkenntnis meinerseits und so weiter, der ja dafür verantwortlich ist, dass Retterview und alles drumherum läuft. Als Unternehmer haben dafür gesorgt, dass naja, jetzt hohe Nachzahlungen der letzten 4 Jahre nochmal gekommen sind mit neuer Nachberechnung, mit Dingen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Und deswegen bin ich super erstaunt, dass in der Aktion, diese Spendenaktion, die wir aufgerufen haben, persönlich vor allen Dingen ich dann aufgerufen habe, so viele Menschen so selbstlos waren und trotzdem was gespendet haben. Weil letzten Endes kann man natürlich immer sagen, ja, selbst schuld, das Problem haben bestimmt auch viele andere, aber wir unterstützen euch, denn wir wollen, dass ihr weitermacht. Ihr habt uns so viel gegeben, wir haben wirklich ganz tolle Nachrichten bekommen zu der ganzen Sache. Und natürlich auch, aber Kritiker muss man auch sagen, die natürlich auch sagen, hey, wie konnte das denn überhaupt kommen? Und ja, da sind wir jetzt natürlich auch am Aufarbeiten und am dabei sein, dass das natürlich erstens nicht wieder passiert und dass wir aus Sonnenfehlern überhaupt lernen. Ich muss auch wirklich sagen, unternehmerisch ist es natürlich ganz, ganz interessant, auch mal, glaube ich, für andere zu sehen und zu hören, wie katastrophal sowas werden kann, wenn man sich mit Steuern und KKG nicht auskennt, oder? Ich weiß nicht, hast du sowas in der Schule mal gelernt? wie das so funktioniert mit Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, gut, Umsatzsteuer, das kenne ich mittlerweile. Sind ja immer die 19 ja. oder 7%, die man so drauf hat?
Nee, natürlich in der Tat nicht. Ne? Also ich habe eine ganz wundervolle Steuerberaterin, die ja bis bevor ich hier eingestiegen bin, einfach nur meine Einkommensteuererklärung gemacht hat. Mhm. War auch nicht ohne, war auch immer viel zu beachten, gerade auch mit der Schiedsrichterei als Ehrenamt. Da gab es ja, ja auch immer nur einen Freibetrag, wo man ganz viel gegenrechnen muss. Und das kann auch ne, so für die Ehrenamtler auch mal schnell kompliziert werden, sagen wir mal so. Jetzt als Kleinunternehmer bin ich mal gespannt, was da so rauskommt. Es gibt ja so einen Freibetrag, wo man dann ganz viel gegenrechnen kann, also sämtliche Ausgaben, die man hatte. Ich glaube, das erfülle ich noch, weil ich für mich ja auch sehr viel Herzblut sowieso, aber natürlich auch finanzielle Dinge jetzt hier in diese Arbeit reingesteckt habe. Ja. Das ist natürlich bei dem lieben Sammy noch ein Schnupf was anderes. Da hängt eine andere Firma noch dran, ne? Ja. Die mit Retterview natürlich kombiniert ist.
Art verbinden ja. ist. Ne? Also wir drucken ja quasi eure Tassen und die T-Shirts und sowas alles selbst. Ne? Und das versuchen wir auch möglichst auf einen geringen Preis zu halten, sodass da auch nicht viel abkommt. Aber letzten Endes haben wir beide einen Hauptjob, Mike. Ne? Genau. Und man muss ja sagen, als Notfallsanitäter so ist das Einkommen so brutto, ich sag mal pro Jahr 50 bis 52.000 Euro. Kann man schon mal reinrechnen, zumindest sagte das mein letzter Lohnsteuerschein. Ne? Und selbst das wird ja eingerechnet. Das hat mir vorher nie einer gesagt. Ne? Dass genau das Geld schon draufkommt und alles, was on top, so Werbekosten, was wir nicht verdienen hier teilweise und dann auch wieder irgendwo ausgeben, weil wir müssen ja hier Miete zahlen, Geräte, die wir mieten und so weiter. Wir reisen ja auch viel für den Podcast überall umher und manches muss man wirklich sagen, das ging nicht in die Ausgaben und unsere Miete hier zum Beispiel vom Studio, die war auch über 3 Jahre hin überhaupt nicht besteuert. Ja. Das haben wir auch mal ganz schnell geklärt mit dem Vermieter, aber rückrechnen ging nicht mehr.
Nee. Und dann gibt es auch mal so Kleinigkeiten, das war jetzt bei meiner letzten Erklärung, da habe ich Reisekosten abgesetzt und dann wollte das Finanzamt Nachweise haben, dass ich auch wirklich da war, was ich angegeben habe. Und meine Steuerberaterin sagt auch, hey, du wirst auch irgendwo mal an der Tankstelle dir einen Kaffee gezogen haben oder getankt haben oder behalt diese Belege,
ja, krass,
weil dann kann das Finanzamt das so örtlich so ein bisschen lokal zuordnen.
Es ist so krass,
und sei es ein Espresso in Buxtehude oder so.
Ja,
und
wie gesagt, ich habe ja so ein Steuerbüro gehabt bis 21, bis 23, die haben aber 21 nicht mal geschafft. Irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, hey Freundchen, na, da sind Verzugskosten langsam und Zwangsgelder und sowas. Also die Summe ging immer höher und die kriegen es einfach nicht gerade und haben sich auch nie großartig gemeldet mit Herr Mansen, da müssen Sie mal aufpassen, da muss dies und jenes noch gemacht werden. Bis ich dann Gott sei Dank mit deiner Steuerberaterin quasi oder ihrer Kanzlei geredet haben und gesagt haben, hey, ihr seid in Rostock, könnt ihr mir helfen? Und dann haben die einmal komplett durchgerechnet und das ist leider das Ergebnis und hat mich einmal komplett vom Podcaststuhl hier gehauen. Also krass, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die jetzt gespendet haben. Wenn ihr noch was reinhauen wollt, wir sind natürlich auch in Gesprächen mit Banken, Familie und so weiter, die alle was reinbuttern, dann einfach retterview.de/neustart da nochmal reinlesen. Aber ansonsten schon mal ey, krass. Ich glaube, also aktuell, wo wir jetzt am Montag aufnehmen, am 15. September, sind wir bei fast 19.000 Euro, die ja wirklich, wirklich sehr gut helfen. Und als Beweis werde ich definitiv auch die Überweisung ans Finanzamt einmal posten nachher, dass ihr auch wirklich seht, das Ding ging wirklich nur in den Fiskus.
Genau. Um von solchen Themen wegzukommen, mich hat eine Nachricht erreicht, die mich sehr gefreut hat. Denn ich durfte noch nie einen Film angucken, den es noch gar nicht gibt, also der noch gar nicht veröffentlicht ist.
Ja.
Die Atlas Film GmbH hat mich angeschrieben. Hat, hey Mike, du bist aus dem Rettungsdienst, dein Content gefällt uns. Möchtest du nicht unseren Film so ein bisschen promoten? Hatte ich, ja, mal gucken, ne? Und ich lese euch das jetzt mal vor. Der ausgebrannte Notfallsanitäter Randy navigiert mit schwarzem Humor und letzter Kraft durch ein Gesundheitssystem, das längst selbst zum Notfall geworden ist. Zwischen absurden Einsätzen, bürokratischem Irrsinn und menschlichen Tragödien wirft der Film einen schonungslosen, ehrlichen, bitterkomischen Blick auf jene, die täglich Leben retten und dabei selbst auf der Strecke bleiben.
Das ist wirklich so, wir haben ja den Trailer schon gesehen und teilweise Ausschnitt von diesem Film und allein schon der Anfang war, ich konnte mich fast kaputt lachen. Ja. Natürlich auch erschreckend, parallel ziehen zum Rettungsdienst hier.
Also ich hab den Film fast jetzt komplett einmal durch.
Krass.
Und Punkt 1, es trifft volles Brett mein Humor, denn der ist deep black. Also Wahnsinn, was der an schwarzem Humor raushaut. Und ich finde auch, der Schauspieler, das ist der Rainn Wilson, der verkörpert das auch irre gut. Also der hat das irgendwie verstanden, so diesen schwarzen, typischen Rettungsdienst-Humor einfach zu adaptieren und nach außen zu tragen.
Und er redet gelegentlich ab und zu mal mit dem Zuschauer. Das erinnert mich so ein bisschen an House of Cards.
Ja, ne? Ja, genau.
Da war es ja auch so. Ja. Und das finde ich echt super, wenn er dann nochmal seine Gedanken quasi, die er so, also mit Blicken und allem Möglichen nochmal so nebenbei reinhaut, während um ihn herum die Welt gerade untergeht im Notfall. Herrlich.
Der Film heißt Code 3 oder also Code 3 quasi, startet am 25. September, also übernächsten Donnerstag, jetzt muss ich mal überlegen, nächsten Donnerstag nach Ausstrahlung, gibt es auf allen gängigen Streaming-Anbietern, ne, Amazon und so weiter, Netflix nicht, aber Amazon Prime auf jeden Fall, und es gibt es auch auf DVD. Da habe ich auch gefragt, hey, DVD, Blu-ray? Nee, nur DVD. Mhm. Und wir haben auch noch die Möglichkeit bekommen, an euch 5 DVDs verlosen zu dürfen. Weitere Infos dazu erhaltet ihr in den kommenden Tagen auf den sozialen Medien von Sammy Splint und mir, dem Notfalltaxi. Dürfen auch das Video oder den Film auch noch ein bisschen so mit einzelnen Szenen vorstellen. Aber dürft gespannt sein, er ist wirklich verdammt gut.
Ist so. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, auch weiterhin, wie ihr drauf reagiert. Schreibt uns da gerne mal auch was in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, weil ich finde ihn interessant und ich glaube, ich werde ihn auf der Wache auch mal mit den Kollegen gucken und wir werden uns bestimmt irgendwo auch alle wiederfinden. Ansonsten werden wir heute nur, weil das Thema selbst ist natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir wollen das wirklich sehr ausführlich besprechen. Eine Frage mit rein. Ich hoffe, dass sie nicht so ausartet, weil ich sehe schon, welche Überschrift da ist. Mike, du hast eine Frage rausgesucht.
Ich habe eine Frage rausgesucht, aber das war so ein bisschen eine Reaction quasi auf unsere, sagen wir mal, liebevoll Kritik auf diese ICC-Nutzern-Geschichte. Hm. Da haben uns einige Dinge erreicht, aber die liebe Judith hat das ein bisschen aufgeklärt, denn sie kommt aus dem Bereich. Fand ich gut. Also, ich lese das auch so einmal vor. Soweit ich verstanden habe, ist im Main-Taunus-Kreis ein Problem, dass es deutlich mehr Rettungssanitäter als Notfallsanitäter gibt. Deshalb werden häufig Autos, die eigentlich ein RTW sein könnten, nur als KTW an dem Tag eingesetzt, weil es eben nicht genug Notfallsanitäter gibt. Und da soll der ICC-Notfallsanitäter helfen. Es kann dann also ein KTW plus ICC alarmiert werden und so die Kompetenz eines RTW hergestellt werden. Sofern es möglich ist, transportiert dann die KTW-Besatzung den Patienten ins Krankenhaus und der Notfallsanitäter ist schneller wieder frei. Vom Prinzip her soll es in die Richtung Paramedical gehen und den Notarzt in vielen Teilen eher ersetzen. Mhm. Ein anderes mögliches Szenario wäre die Alarmierung von NEF plus ICC, wenn kein RTW frei ist, um Zeit zu gewinnen. Beispiel Reanimation. Es treffen da mindestens 4 gut ausgebildete Menschen, Notarzt plus dessen Fahrer, ICC plus Fahrer ein und können mit der Vorortversorgung beginnen, während noch alle RTW gebunden sind. Wenn einer freier wird, kommt es dann und kann den Transport übernehmen. Dafür sind die anderen beiden Autos ja nicht ausgelegt.
Super spannend, okay, das erklärt schon einiges, muss ja aber trotzdem sagen, es gab ein Video dazu auch schon aus dem Main-Taunus-Kreis, da wurden aber auch in Aussagen getroffen, die mich mal wieder, die das Gebilde, was sie jetzt gerade so gut aufgebaut hat, liebe Judith, danke dafür, ja.
Das ist gut.
Und komplett ein bisschen zunichte gemacht haben, in denen dieser Kollege Notfallsanitäter gesagt hat, naja, mit dem ICC, nur mit dem ICC können wir dann Dinge machen, die wir vorher nicht machen durften und holt dann irgendwie Vomex raus, ne? Also ein Antimimetikum oder Buscopan.
Buscopan hast du gesagt,
Buscopan, ja. Spasmolytikum. Eben bei kolikartigen Schmerzen, also sorry, aber das gebe ich jetzt schon. Ich bin kein ICC-ausgebildeter, weitergebildeter Notfallsanitäter und darf das auch. Deswegen.
Ich glaube, da kommen wir wieder in diese ganzen Bredouillen, was darf wer in welchem Rettungsdienstbereich und so weiter.
Ja, aber was darf wer? Wir reden von einem Bundesgesetz. Ne?
Ja.
Und von den Kompetenzen der Heilkunde und so weiter. Also es ist schon sehr, und ich finde es, dann geht Shoutout an den, oder nicht Shoutout, aber dann geht halt einfach ein Brüller an den ärztlichen Leiter, meinen Taunuskreis, der sagt, meine Notfallsanitäter dürfen nur Buscopan geben, wenn der ICC da ist oder wenn sie ICC sind. Also wo leben wir bitte? Das ist ja das Problem an ärztlichen Leitungen, die hier immer noch dünkeln und anfangen zu sagen, in meinem Kreis darf nur dies und jenes gegeben werden.
Ja, und ich bin auch gespannt, aufgrund des Studiums betrachte ich das auch aus einer anderen Perspektive. Denn aktuell ist das ein Pilotprojekt. Das heißt, diese Ausbildung, Weiterbildung wird eigenfinanziert. Mhm. Mit dem Ziel, das aber natürlich irgendwann zu verbreiten, vielleicht sogar deutschlandweit, bundeslandweit, wie auch immer, ist ja denn irgendwann das Ziel, dass man die Krankenkassen dann zur Kasse bittet. Wir haben ja irgendwann im Rahmen des Notsangesetzes gesagt, liebe Krankenkassen, das wird alles deutlich billiger, das wird super.
Total.
Weniger Notarzteinsätze, ihr spart einen Haufen Kohle. Und dann kommt man wieder mit sowas. Das ist eine Fachweiterbildung, die auch vom Inhalt her gar nicht mal so ohne ist und die auch gar nicht so kurz ist. Die dauert halt auch mal eine Zeit, ne? Und da dann auch wieder die Krankenkassen zur Kasse zu bitten, finde ich schwierig. Und da kann ich eine Krankenkasse verstehen, die sagt, nö.
Nö, also ganz ehrlich, 2014, ja, haben wir den Krankenkassen versprochen, mit den Notfallsanitäter wird alles günstiger. Ne? Wir müssen weniger Notärzte einsetzen, wir haben deswegen weniger Kosten für den Notarzteinsatz, nur eben für kritische Fälle und so weiter. Und der Notfallsanitäter hat die Kompetenzen, den RTW auch mal alleine ins Krankenhaus zu bringen, auch bei gewissen kritischen Einsätzen, muss man einfach sagen.
Genau. Ne? Und stattdessen sind wir fast auf die Verdopplung der Rettungsdienstzahlen. Mehr. Genau, mehr als die Verdopplung. Mhm. Das war Stand vor anderthalb Jahren, als wir in Berlin auf dem Kongress waren.
Ist so. Also, und ganz ehrlich, also vielleicht sollte man sich auch überlegen, warum in meinem Taunuskreis vielleicht zu wenig Notfallsanitäter sind, wenn man die Kompetenzen erst an den ICC übergibt und damit quasi das, was ein Notfallsanitäter gelernt hat, wieder in Kritik stellt, beziehungsweise in Abrede stellt und sagt, sorry, aber ihr dürft nichts. Vielleicht ist auch das Problem, dass so wenig Notfallsanitäter dort sind. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist wirklich einfach nur mal reingeschoben. Ich kenne keinen in meinem Taunuskreis, der mir das erklären kann, beziehungsweise ich habe da noch nie reingeguckt, ob das denn jetzt wirklich so böse ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber wir selbst bei uns, muss man ja wirklich sagen, haben ja einen guten Spielraum, wo wir arbeiten dürfen. Wir haben genügend Medikamente auf dem RTW. Genau. Wir reden quasi noch davon, warum wir noch keine Opioide drauf haben bei uns. Ne? Aber auch da redet man ja mittlerweile drüber. Ne? Und man merkt es sofort, die Leute bleiben, sie sind da. Wir haben einige Notfallsanitäter und ich glaube, da schwirren auch noch einige in Deutschland rum, aber die suchen sich eben auch den Kreis aus, wo sie sich dann auch fachlich wirklich ausleben können. Ja.
Genau.
Und da ist ein ganz, ganz großes Problem, was ich sehe für Notfallsanitäter im Rettungsdienst. Also von daher vielleicht auch nochmal an anderen Baustellen erstmal arbeiten, bevor man neue aufmacht.
Richtig. Und ich möchte auch noch was loswerden, aber es ist so in eigener Sache, denn ich habe mich sehr gefreut. Es gab so ein kleines Bewerbungsverfahren bei uns, bei den Johannitern. Und ich habe mich ja durchgesetzt, wie auch immer. Also ich habe den Zuschlag bekommen, ich darf mich jetzt Bereichspraxisanleiter für den Regionalverband nennen.
Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür.
Das wird super. Und vor allem kommissarisch mache ich das für ganz Mecklenburg-Vorpommern bis April.
Ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall, was du da so rausreißt. Ne? Weil Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen und natürlich unsere Azubis. Das wird eine heavy Aufgabe.
Das wird eine heavy Aufgabe, aber, und das deswegen sage ich das hier ganz bewusst, es geht hier nicht nur um mich, ich habe ein phänomenales Team mit an meiner Seite, wo es auch nicht um Hierarchie geht, sondern wir alle gleich sind und wir wirklich tolle Praxisanleiter bei uns haben, die alle motiviert sind, die alle Bock haben, Aus- und Fortbildung zu leben und zu kreieren. Von daher bin ich sehr gespannt auf die nächste Zeit und ihr werdet garantiert das ein oder andere Mal mitbekommen. Ja, klar, den Sammy, den müssen wir nämlich auch mal quälen.
Ja, da werden wir auf jeden Fall öfter bestimmt noch Videos machen dazu. Deswegen guckt einfach gerne auch die sozialen Medien. Und nachdem wir uns so sehr verquatscht haben, jetzt schon wieder fast, wollen wir mal anfangen mit unserem Hauptthema. Heute, ihr merkt schon, es wird ungewöhnlich, mal vor der Pause. Das ist ja ganz komisch, aber ja, es ist super wichtig, weil ich glaube, das ist ein Thema, darüber muss man einfach noch döller reden. Es gibt extra vom Bundesgesundheitsministerium dafür auch Webseiten mittlerweile von der Sepsis. Sie wurde sehr, sehr weit in den Hintergrund gedrückt immer, auch im Rettungsdienst muss man sagen, was das Fachlichkeit angeht, aber mittlerweile nimmt es immer mehr zu, weil wir auf sie auf jeden Fall, ich würde mal sagen, jede Woche mindestens 2-3 Mal treffen im Rettungsdienst, wenn nicht sogar öfter, aber da sind die Dunkelzahlen eben noch da. Und da muss man einfach sagen, die Sepsis erstmal, um es ganz krass zu sagen, ist eine lebensbedrohliche Organdysfunktion. Ja? Also da werden Immunantworten fehlreguliert, weil eine Infektion da ist. Anders gesagt, es ist nicht nur eine Infektion, sondern einfach das Überschießen und aus dem Ruder laufen von Entzündungsreaktionen im körpereigenen Gewebe. Und das schädigt wirklich massiv die Organe, wenn man das einfach so laufen lässt.
Genau, also bekannte oder häufigste Infektionsquellen sind wirklich gerade bei den älteren Leuten eben die Pneumonie, Lungenentzündung. Häufig aber auch Harnwegsinfektionen, die zu einer Urosepsis führen. Bauchinfektion, also gerade so eine Peritonitis, ganz heikles Thema. Haut- und Weichteilinfektion auch bitte niemals unterschätzen. Und dann leider auch immer wieder eintreffend so Katheter und Implantate, die nicht akkurat desinfiziert, gereinigt werden und so weiter, die dann also ein massives Infektionsrisiko darstellen.
Und wenn sowas erwähnt wird von Leuten, gerade ältere Menschen, aber auch Kinder zum Beispiel, auch noch ganz betroffen, kann aber auch junge, gesunde oder im mittleren Alter Menschen treffen. Und die irgendwie sowas sagen und dann anfangen, da kann das durchaus mal eine Ursache sein. Die Erreger dazu sind meistens Bakterien oder auch Pilze, ganz selten auch mal Viren oder Parasiten. Ne? Das klingt schon ein bisschen ekelhaft. Also meistens aber bakteriell eben bedingt. Und ja, wie zeigt sich so eine Organdysfunktion? Darüber wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal reden. Kurzum, Mike, Akutes Nierenversagen zum Beispiel?
Genau, also akutes Nierenversagen erkennt man in der Regel daran, an einer, ich liebe dieses, diese Fachwörter in der Urinausscheidung, die Oligorie wäre das herrlich, zum Beispiel. Ne? Ja. Also Anurie zum Beispiel, gar keine Urinausscheidung,
Oligorie zu viel.
Zu viel.
Viel.
Oder einfach auch mal zu wenig, ne? Dysurie wäre ja schmerzhaftes Wasser lassen und so weiter und so fort. Und der Kreatininspiegel steigt exorbitant, ne? Also kann man den quasi laborchemisch nachweisen. Respiratorische Insuffizienz bis hin zu einer Hypoxie, Bewusstseinsstörung, eine Laktaterhöhung, also Milchsäureerhöhung.
Das ist dann eher für die Klinik wieder wichtig.
Genau,
ne?
Richtig. Kann man aber auch da halt auch schon sehr schnell ermitteln mit quasi Blutgasanalyse. Leberfunktionsstörung und eine Koagulopathie. Also für die Störung der Blutgerinnung quasi.
Genau, ne? Da wird dann einfach die Blutgerinnung komplett geschädigt. Leute bluten einfach länger. Und da gibt es dann manchmal die Situation, dass der Nutzer dann fragt, nehmen Sie einen Blutverdünner oder warum blutet das hier so lange? Wäre vielleicht auch ein Zeichen, ne, dass man da mal guckt. Und gerade wenn es in den septischen Schock geht, ja, eine der vielen Schockformen, das ist ja wirklich mit einer lang anhaltenden Hypotonie, trotz adäquater Volumengabe macht sich da im mittleren arteriellen Druck wirklich nicht mehr viel. Das Ding bleibt meistens dann unter 65 Millimeter. Und da sind schon die Zeichen da, dass es hier eine zellulär-metabolische Störung gibt einfach. Und die sollte man sehr, sehr ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen im Rettungsdienst. Ja, also gerade wenn der Laktat über 2 Millimol pro Liter ist, den könnt ihr draußen leider nicht messen. Ja? Vielleicht haben wir es irgendwann mal mit dem ICC oder mit dem Gemeindenotfallsanitäter, dass der sowas messen könnte. Ja, ja. Ne? Vielleicht reden wir mal davon. Ja? Daraus kann dann sehr, sehr schnell der Tod führen. Also die Letalität ist sehr, sehr hoch, wenn jemand in so einen septischen Schock kommt.
Das ist Hardcore-Arbeit. Also septische Schocks kenne ich von der Intensivstation. Da kommt man ganz schnell ins Rudern. Und zwar, da ist man nicht alleine, da ist man dann mit 4, 5 Leuten beschäftigt.
Ist so.
Weil, ne, Volumen, Vasopressoren und so weiter, was da alles vorkommt. Aber dazu später noch mehr.
Ich finde das super spannend. Vielleicht macht man einfach mal so ein Beispiel. Wir hatten des Öfteren schon mal sowas, ne, dass Leute dann plötzlich ankommen, die hatten eine Harnwegsinfekt, der wurde teilweise schon vom Hausarzt zu Hause gelassen oder vom kassenärztlichen Notdienst mit der Maßgabe, nehmen Sie Antibiotikum. Okay, ja, schon mal gut gemacht. Hat man versucht, zu Hause zu lösen. Leider ging das aber schon, oder es war einfach zu spät. Ne? Der Mann hat schnell geatmet, der Blutdruck ist abgefallen, ja, der wurde tachypnoisch, also sprich, der hat lange oder schnell geatmet und so weiter, und wir kommen dazu und eigentlich sieht er von außen erstmal ganz gut aus, aber wenn man sich eben die Werte anguckt und dann noch eben das Drumherum, deswegen hört den Patienten immer zu, was die euch so erzählen aus der Vergangenheit, und manchmal ist ein Arztbrief auch gar nicht so schlecht, ne, aus einer Klinik oder eine EPA, liebes Gesundheitsministerium, ja. Dann kann man da vielleicht schon einiges mit erfahren. Und dann heißt es, der große Merksatz, glaube ich, für uns als Notsans, auch als Rettsans immer, wenn ihr irgendwo zum Beispiel einen Infekt habt und eine mögliche Organdysfunktion irgendwo ist, dann sollte man immer die Sepsis irgendwie in den Verdacht nehmen, bis das Gegenteil wirklich bewiesen ist.
Richtig.
Finde ich eigentlich einen guten Merksatz.
Ein super Merksatz, und der ist kurz. Ja. Also Infekt plus neue Organdysfunktion, Sepsis, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Und das gebe ich übrigens auch mal in die Notaufnahmen weiter. Also wenn da ein Kollege kommt und sagt, ich denke mal, es könnte auch eine Sepsis sein und so weiter, nehmt das bitte ernst, bis ihr auch das Gegenteil bewiesen habt. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir falsch gelegen haben. Wir können ja nur oft leider vermuten, weil so viel Werte haben wir halt nicht. Na, aber wir gehen mal nachher auf so einen interessanten neuen Score aus, der den alten ablösen sollte, könnte, na, oder es auch schon tut, vielleicht im Rettungsdienst. Deswegen. Aber interessant wird, glaube ich, erstmal, was passiert eigentlich bei einer Sepsis. Ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall mal reingucken, Mikey. Bevor wir das aber machen, gibt es mal ein bisschen kleine Werbung wieder. Ihr wisst ja ganz genau, unser langjähriger Partner oder ist immer wieder Holy Energy, Holy Hydration und Holy Eistees und auch die Milchshakes, ja, die immer noch verfügbar sind, auch bei Holy. Und da könnt ihr natürlich wie immer uns soweit unterstützen, beziehungsweise euch auch natürlich ein wenig mehr hydrieren, als ihr es vielleicht tut, mit geilen Geschmäckern.
Genau, und jetzt war ja gerade SpongeBob bzw. Patrick große Stars. Es gab Thermoshaker von allen Charakteren, fand ich total sensationell. Die sind aber relativ schnell jetzt auch wieder raus aus dem Store, wahrscheinlich auch
schon verkauft alles.
Und das nächste, so viel dürfen wir schon sagen, das nächste, was dann irgendwann kommen wird, ist der heißgeliebte Adventskalender.
Ja, und der wird dabei sein.
Wir sind gespannt, weil es wird neu, also es gibt wieder Neuerungen, das wurde uns schon angekündigt. Was genau wissen wir selber noch nicht. Nee. Bin ich irre gespannt drauf. Ja. Also ihr Lieben, Ihr hört es vielleicht so ein bisschen ins Mikro. Ich werde hier noch meinen Shaker shaken. Mit dem Code RETTERVIEW könnt ihr 10% sparen.
Und wenn ihr euch weiter darüber informieren wollt, geht ihr einfach auf retterview.de/holy und guckt euch da nochmal an, wie ihr sparen könnt und wie ihr uns unterstützen könnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich in die Sepsis. Ja, Sepsis, was passiert im Körper? Das ist ein ganz interessantes Thema und vor allem nicht gerade so unkompliziert. Wir haben das einfach mal für euch heute sehr kompliziert aufgedröselt, aber versuchen euch das wirklich so zu erklären, dass ihr es vielleicht doch versteht als Fachkräfte, aber auch als Laien. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und gebt nicht auf. Ja, vielleicht hört ihr euch das Ganze nachher noch einfach mal an und ein bisschen erklären tun wir es euch auch auf unserer Webseite direkt zur Folge.
Mein Lehrer sagte immer, das wird jetzt sehr trocken. Ja. Und das ist übrigens klausurrelevant.
Ja, auf jeden Fall. Also selbst ist es kein Thema, was auf jeden Fall in einer Notfallsanitäter-Schulung fehlen sollte.
Richtig.
Und definitiv immer ran sollte. Und aber auch für unsere Damen und Herren, die nicht so vom Fach sind, die dürfen sich das gerne mal anhören. Und ich finde es immer spannend, da gibt es so mehrere Schritte eigentlich so, was Richtig. Im Körper so alles passiert. Unter anderem zum Beispiel unser Immunsystem, das erkennt erstmal, da ist ein krankmachender Keim irgendwie, ne? Oder ein Gewebeschaden, ne? Und mit Hilfe spezieller Rezeptoren erkennt er dies. Und diese Rezeptoren, die sitzen dann auch auf den Immunzellen, die werden dann erstmal aktiviert. Ja? Und an den Gefäßinnenwänden setzen die sich dann zum Beispiel zusammen und treffen auf typische Strukturen von Bakterien oder eben auch Viren oder eben so Zelltrümmern und da schlagen die Alarm. Und sagen Richtig. Erstmal, Freunde, wir brauchen hier dringend Hilfe und dann werden erstmal so Immunkörperchen und ähnliches gebildet.
Ja. Und die Folge des Ganzen ist einfach, dass wirklich innerhalb von Minuten Botenstoffe freigesetzt werden durch unser Immunsystem. Ne? Also das Immunsystem aktiviert diese Botenstoffe und startet quasi daraufhin eine Entzündungsreaktion.
Genau. Na, Zytokine übrigens nennt man diese Stoffe dann auch, oder? Mhm. Die dann eben mit hier dazukommen. Jetzt werden große Mengen so dieser Signalstoffe, die heißen zum Beispiel TNF-Alpha, IL-1, IL-6 und so weiter ausgeschüttet. Und die Blutgefäße fangen dann schon mal an, sich so ein bisschen zu erweitern. Gerade so auch im Kapillarbereich werden die dann auch durchlässiger. Ja? Und da verliert man dann quasi auch schon Flüssigkeit in den Intrazellulärraum, ja, ins Interstitium nennt sich das Ganze. Und Immunzellen wandern ins Gewebe ein. Nur so kommen die da erstmal rein. Deswegen machen die das. Nicht so, weil der Körper sagt, dann höre ich halt auf, sondern das hat schon einen Sinn. Ja? Man muss ja diese Erreger irgendwie bekämpfen können. Und die schwimmen also durchs Blutgefäßsystem und müssen dann erstmal ins Gewebe rein und deswegen machen da die Zellwände erstmal auf.
Richtig. Und dann ist immer so eine Sache, und das kennt jeder von uns, Fieber. Mhm. Fieber wird dann ausgelöst, einfach um das Immunsystem zu unterstützen. Dadurch, dass der Körper mehr arbeiten muss, mehr Prozesse laufen, ne, fährt der Körper hoch, auch temperaturtechnisch.
Ja.
Und dann hat man Fieber.
Genau.
Und ein einfaches Fieber, jetzt im Rahmen zum Beispiel einer, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, eines grippalen Infektes, ist eine ganz normale Reaktion.
Ne?
Das kann man natürlich so ein bisschen bekämpfen, so ne, unterstützend, gerade so mit einem Paracetamol, Ibuprofen, was mir da so einfallen würde. Aber Fieber ist als erstes erstmal eine ganz normale Entzündungsreaktion.
Richtig.
Und das ist auch absolut sinnvoll. Denn bei einer Sepsis läuft diese ganze Reaktion aber außer Kontrolle und schädigt eben blöderweise auch das gesunde Gewebe.
Genau, man nennt es immer so den Zytokinsturm so ein bisschen, ne? Also eine Entzündungskaskade, die einfach komplett Amok läuft. Ja, so sagen das uns manche Ausbilder auch immer, ja, der Amoklaufe unseres Immunsystems. Und das sehen wir als Rettungsdienst dann nachher mit, Mike hat es schon gesagt, Fieber oder auch Vasodilatation, also unsere Gefäßerweiterung. Mhm. Ja, dadurch könnte der Blutdruck auch mal absinken. Und natürlich, dass das Herz schon ein wenig schneller schlägt. Deswegen achtet auf die auf die Atemfrequenz, achtet drauf auf den Blutdruck, guckt auch mal auf den GCS. Die Leute sind vielleicht schon oder fangen schon an, so ein bisschen, ja, nicht eingetrübt zu werden, aber so ein bisschen neben der Spur zu sein. Ne?
So langsam Richtung Somnolenz gleitend.
Richtig, ne? So ein bisschen auch desorientiert. Ja, das sind oft so die Frühzeichen. Das ist quasi so der zweite von, in Anführungsstrichen, 9 Schritten, wie eine Sepsis verlaufen kann. Und dann kommt die Gefäßreaktion, Mike.
Genau, die Gefäße werden so durchlässig, dass Flüssigkeit einfach ins Gewebe austritt. Ne? Kann man dann Kapillarleck nennen, so in Anführungszeichen. Und dadurch fällt das zirkulierende Blutvolumen einfach ab, weil es ist nicht mehr da. Und der Blutdruck sinkt und es entstehen Schwellungen in den Organen.
Genau, weil ja im interzellulären Raum quasi jetzt da die Flüssigkeit ist, die ja eigentlich in den Zellen sein sollte. Ne? Und dadurch, dass die aber so durchlässig sind, kommt es zur Hypertrophie, ne? So nennt man das, wenn Organe dicker werden und anschwellen. Ja. Also das Problem ist, trotz ausreichend Herzleistung, die wir ja immer noch haben, ne? Das Herz kann einiges wegstecken, auch bei fehlendem Volumen, ja, kommt weniger Blut eben bei den Organen an und sie werden schlechter mit Sauerstoff versorgt. Ja. Das heißt, Plasma läuft eben in dieses Interstitium, ja, und das effektive Volumen, was wir haben normalerweise im Blutgefäß, in den Blutgefäßen, das sinkt eben. Es kommt also zu Hypotonie.
Richtig, eine Marmorierung der Haut kann man dann auch immer mal wirklich gut erkennen. Und vor allem, so, ich finde immer beginnend, sehe ich es am häufigsten so am Körperstamm, ne, da wo es losgeht. Und in der Peripherie kann man mal auf die Recap-Zeit gucken, ne, also das Fingernageldrücken quasi, dass die deutlich verlängert sein kann. In der Praxis, gerade bei kalten Händen plus ein Infekt, immer an eine Sepsis denken.
Ja.
Sie sagen wieder, oh, ich habe doch immer kalte Hände. Ja, ne, aber netterweise nicht einhergeht mit einem Infekt.
Ja, ich bin ja auch krank, deswegen habe ich immer kalte Hände. Aber das ist halt so Immunreaktion, ja, und dann Kapillarleck und dergleichen. Ist schon immer spannend. Also so eine kleinen Tipps und Tricks, die sollte man sich immer mal merken. Also selbst wenn der Blutdruck vielleicht sogar noch normal erscheint, wären das so Zeichen, wo man doch mal sagt, spannend. Aber wie gesagt, wir sollen ja nicht immer nur klein uns an kleinen Strohhalmen festhalten, sondern wir betrachten das große Ganze. Und da gehen wir jetzt schon quasi in so Schritt 4, ja, in die Gerinnung und die Mikrotrompen. Und jetzt wird es schon sehr gefährlich. Ne? Zusätzlich wird also das Gerinnungssystem nämlich aktiviert und so eine kleinen Blutgerinnsel, die bilden sich eben so langsam, vor allem in den kleinsten Gefäßen, da geht's los. Das soll die Ausbreitung normalerweise von Keimen stopfen, dass die also quasi schön lokal bleiben, ja, verstopft aber halt auch gleichzeitig diese Zirkulation in den kleinen Gefäßen. Die Organe erhalten dadurch noch weniger Sauerstoff und bei schwerem Verlauf dann droht eine sogenannte DIC. DIC sollte man auf jeden Fall in der Notfallsanitäterausbildung schon mal gehört haben. Ja? Die disseminierte intravasale Gerinnung, also Gerinnsel und Blutungsneigung gleichzeitig. Und das ist ultra gefährlich, Freunde.
Klingt auch immer sehr, sehr paradox, ne? Das ist, wieso das gerinnt doch und auf einmal so massiv viel Blut.
Ja, die Gefäße sind ja immer noch offen.
Bei einer DIC oder DIC ist das eben der Fall. Und das habe ich selbst auch schon gesehen bei einigen Patienten in meinem Intensivalltag. Die bluten aus allen Löchern.
Genau.
Und das meine ich wortwörtlich, alle Löcher, die der menschliche Körper physiologisch so hat.
Und diese Kaskade kann immer schlimmer werden, sodass es auch zu größeren Thrombosen kommt und dementsprechend ja die Leute auch mehr dazu neigen. Es läuft gleichzeitig eine Blutungsgefahr. Ne? Deswegen könnte man gegebenenfalls auch an diesen betroffenen Stellen vielleicht auch Petechien sehen, so kleine Punkte, so Blutungspunkte, die man sonst in Anführungsstrichen nur von dem Würgen oder massiven Würgen einer Person unter den Augen oder sowas kennt.
Genau.
Ne? Daran erkennt man, dass Leute dann gewürgt wurden.
Wenn ihr das seht, auch im Rettungsdienst, ne, oder auch eben auf Station, in der Klinik, Pflegeheim, wie auch immer, ist das ein Anzeichen für eine wirklich sehr weit fortgeschrittene Sepsis. Und auch natürlich, spätestens hier, mehr als nur akute Lebensgefahr. Also da ist Handeln angesagt. Denn in dem nächsten Schritt, also der fünfte Schritt quasi in dieser Sepsis-Abfolge, wandern wir schon langsam Richtung Kreislaufversagen und eben Zellschäden. Reversibel, aber auch irreversibel.
Genau. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommt ja Stickstoffoxid in die Blutlaufbahn aufgrund von wenig Sauerstoffmetabolisierung, also einer anaeroben Reaktion quasi in den Zellen. Die versuchen ja immer noch Energie zu produzieren. Das machen sie sowohl mit als auch ohne Sauerstoff. Und das ohne Sauerstoff ist halt gefährlich. Das sorgt nämlich dafür, dass unsere Gefäße sich richtig doll erweitern mittlerweile und der Blutdruck rapide abfällt. Gleichzeitig werden eben diese Zellen stoffwechselkrank, was ich schon sagte. Sie können also nichts mehr an Sauerstoff nutzen. Es erfolgt die Laktatbildung dann, ne? Also alles, was anaerob ist, ohne Sauerstoff, wird dann in gerade Muskelzellen und vielen anderen Zellen eben in Laktat umgewandelt. Ein drohendes Schockgeschehen. Ne? Wir kommen so langsam in diesen massiven septischen Schock, vor dem man wirklich, und das wollen wir nicht übertreiben, Angst haben sollte. Weil da geht schon noch nicht mal, aber kommen wir nach gleich
zu. Genau, und wenn wir auf unser Motor kurz mal gucken, also unser Herz, auch das kann und wird auch infolgedessen irgendwann geschwächt werden. Nennt sich dann auch septische Kardiomyopathie, was den Blutdruck einfach aufgrund der dann noch weniger vorhandenen Herz- oder Pumpleistung noch weiter nach unten drückt.
Genau.
Und dann, dann geht's natürlich los, ne? Also Stickstoffoxid steigt nach oben, ne? Dadurch wird eben alles weiter geschädigt. Vasodilatation bis auf ein Maximum. Und das Ganze, endet dann in einem distributiven Schock.
Genau, also ein Verteilungs-, quasi Volumenverteilungsschock, könnte man so sagen. Ne? Und unsere Mitochondrien, das sind ja unsere Kraftwerke, das sind ja das, was ich gerade sagte, die machen ja diese Laktatbildung dann, also unsere Energie. Wie nennt man das denn? Kraftwerke der Zelle. So hat man es früher im Biounterricht genannt. Ja, so war das. Die versuchen halt immer weiter Energie zu produzieren und sagen, ohne Sauerstoff, na, machen wir trotzdem weiter. Ne? Und das Herz pumpt weniger irgendwann, ja, obwohl die Koronarien zum Beispiel noch normal sind, obwohl da noch alles gut ist. Wenn man jetzt in der Klinik dann oder beim ICC oder wo auch immer den Laktat misst, dann sollte man da auf jeden Fall schon mal einen Red Flag sehen, ja, und sagen, eieiei, das Ding steigt ordentlich an. Ne? Also von daher, der Blutdruck sinkt unter 90 Millimeter Hg und wir wissen ja, so 90 ist ja immer so der eigentlich der Normaldruck, wo wir sagen, okay, minimal sollte es da sein.
Wird bald kritisch, genau.
Wird jetzt kritisch. Atemfrequenz geht über 22 und für euch heißt das, Achtung, Alarm.
Aber richtig Alarm. Und dann sind wir auch schon fast wirklich in einem Schockgeschehen, ne?
Also, wir sind in einem Schockgeschehen, ne?
Da kann man auch wieder mal kurz ein bisschen Richtung Schockindex gucken, ne? Also quasi Frequenz geteilt durch systolischen Druck. Und wenn dieser Wert über 1 ist,
Der Schockindex, macht man den echt noch?
Ich lese ihn immer mal wieder.
Ja.
Also ich lese ihn auch in aktuellen Fachliteraturen.
Kann man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Ich sage mal Puls durch Systole. Ne? Ja. Und wenn dann das über 1,0 ist, dann gehen wir in den Schock.
Genau.
Ja. Ne? Von daher. Genau, finde ich schon immer spannend. Ja, genau. Richtig. Aber Organversagen droht. Wenn man diesen Prozess jetzt nicht stoppt, wenn man jetzt nicht sagt, ab ins Krankenhaus, da Volumen ran und so weiter, dann bedeutet, und vor allen Dingen auch bitte Sauerstoff. Leute, ne, nur weil die krank sind, heißt das nicht, also auch, ich finde SpO2 immer ein ganz spannendes, das wird uns Tonio bestimmt nochmal sagen, wenn er hier seine Videos für EKG dreht und so weiter, ja, bei uns hier im Studio. Aber die SpO2 ist ein relativer Wert, also wie doll sind unsere Blutkörperchen mit Sauerstoff bespickt? Die geben nicht aus, wie viel Sauerstoff ist insgesamt benötigt im Blut. Ja. Das können die auch nicht. Deswegen, also lasst euch nicht trügen von einem, keine Ahnung, 95er, 98er Prozent Wert.
Aber jetzt bleiben wir auch mal kurz realistisch in diesem in dieser Stufe der Sepsis. Ne? Da haben wir sowieso gar keine aussagefähigen SpO2-Werte mehr, denn Pulsindex und so weiter, Perforationsindex, wie auch immer, wird schon nicht mehr vorhanden sein, denn der Körper ist soweit zentralisiert. Mit einem Druck von unter 90 mm Hg haben wir auch keine vernünftige SpO2-Ableitung mehr. Das ist in der Regel, also für mich ist auch alles, was da angezeigt wird, ist jetzt eh so, naja.
Ich finde das super, dass du das erwähnst, den Pulsindex. Ja. Viele wissen auf dem C3 oder auf dem Lifepack nicht, was der bedeutet.
Ja. Und ganz kurz, er steht hier nicht im Skript. Das weiß ich auch so drin.
Ich strahle mit den Augen Mike gerade an, weil ich das so toll finde, dass du den kennst. Der wird auch standardmäßig oft nicht angezeigt bei den Leuten, es sei denn, man wählt es tatsächlich aus. Aber guckt mal auf dem drauf. Wenn der wirklich da unter 5 oder was auch immer ist, ne, 1,0, was auch immer, dann ist die Perforation wirklich nicht mehr gut da. Das seht ihr auch an der Pleth zum Beispiel, die Pleth-Kurve. Wenn die wirklich so flach ist, ja, dann könnt ihr auch nicht mehr darauf vertrauen, dass der SpO2-Wert, der euch da angezeigt wird, überhaupt noch verwertbar ist.
Was ich jetzt mal versucht habe bei einem sehr hypovolemen oder hypotonen Patienten, hat sogar geklappt. Ich habe einfach mal das Pulsoxid-Clip ans Ohrrand gebastelt. Mhm. Ist ein bisschen schwer, weil je nach Konstruktion unserer Ohren, bei dir wird es halt auch noch halbwegs gehen.
Ja, könnte doch gehen, ja.
Ja, aber eben nicht bei jedem. Aber das kann man durchaus probieren. Ne? Dann hat man so ein bisschen Richtung Pulsindex, kann man sich das auch nochmal anschauen, denn auch in den Ohrläppchen findet mitunter noch eine gute Perforation statt und es ist sogar halbwegs zentral. Okay. Weil ne, alles, was da oben hinkommt, über die Karotiden quasi angesteuert, ist deutlich zentraler als jetzt eben eine Peripherie an den Fingern.
Deswegen bin ich auch immer so für so einen Ohrclip.
Das klingt voll klug,
oder? Das klingt voll klug, was du hier sagst. Ja. Ne? Aber man muss ja auch sagen, jetzt dadurch, dass wir erweiterte Herzgefäße, also allgemein erweiterte Gefäße haben und so weiter, tritt natürlich auch die Flüssigkeit in Lungenbläschen aus. Ne? Man bekommt eine schwere Atemnot, oft auch eine Beatmungspflicht, die hier mittlerweile eintritt. Wir sagen ja auch immer, der Diffusionsweg verlängert sich, der vergrößert sich in der Lunge. Ja? Also man muss hier auch über eine CPAP Beatmung nachdenken.
Wenn nicht sogar invasiv.
Wenn nicht sogar invasiv. Genau, ne? Deswegen habe ich nur CPAP gesagt und nicht NIF. Genau. Ne? Die Harnproduktion kommt vollkommen zu erliegen. Auch übrigens immer ganz spannend, wenn Patienten euch das sagen, ich habe schon lange nicht mehr gepullert. Ja, die Blutwerte, alle möglichen Werte steigen da wirklich an, CRP-Wert und was nicht alles. Und die Leute werden immer verwirrter, kommen bis ins Koma, sprich also bis zur Bewusstlosigkeit. Ihr merkt schon, jetzt ist wirklich Hackengas angesagt, wenn nicht sogar schon fast zu spät.
Ich kann sagen, dass wir reden jetzt hier langsam über, jetzt wird es langsam irreversibel, ne? Also so weit muss man jetzt schon langsam gehen. Auch Leber und Darm können natürlich betroffen sein, Verdauungssystem wird durchlässig. Die Giftstoffe gelangen ins Blut, aber auch eben in den Bauchraum und können dort weiter für massive Entzündungen sorgen. Und ja, dieser Entzündungsprozess wird dann radikal stärker und verstärkt sich demnach auch immer weiter. In der Lunge kann das zu einem sogenannten ARDS, ne, also quasi zu einem akuten Atemnotsyndrom führen. Mhm. Quasi ganz viel Flüssigkeit, SpO2 fällt ab und dann ist eben sowieso die Intubation absolut notwendig.
Genau. Also guckt wirklich auf die Lunge, guckt auf die Nieren, guckt auf den BZ bitte auch, ja. Auf die Temperatur kann man immer gucken. Alle sagen immer so, oh, wenn er keine Temperatur hat, dann ist das keine Sepsis, Blödsinn. Mhm. Ja, muss nicht sein.
Im Gegenteil, die können sogar hypotherm sein.
Ja, ja, deswegen.
Das hat man wirklich gar nicht mal so selten.
Ja, aber viele verlassen sich immer noch drauf. Deswegen, ich finde diesen neuen Score auch schon ganz spannend. Ne? Und jede neue Organdysfunktion ist ein Hinweis darauf, dass die Sepsis immer weiter vorschreibt, bis es dann irgendwann zu einer sogenannten Immunparalyse kommt. Ja? Also wenn die Abwehr, die vorher noch auch gelaufen ist, jetzt auf einmal überhaupt nicht mehr kann. Ne? Also das Immunsystem erschöpft.
Genau. Jetzt immer, wenn ich so die Abwehr bricht ein, muss ich immer sofort an Fußball denken.
Ja, genau.
So im weitesten Sinne ist es sogar vergleichbar. So, ne? Wenn da 20 Tore schon gefallen sind, hat die Abwehr halt auch irgendwann keinen Bock mehr.
Ja.
Egal. Okay, bleiben wir wieder ernst. Genau, also nach dieser Überreaktion kommt es eben häufig zu einer Erschöpfung des Immunsystems. Also Abwehrzellen arbeiten schlechter und die Zahl der Immunzellen sinkt rapide bis auf ein Minimum. Und die Betroffenen, die jetzt hoffentlich bitte schon in der Klinik sind, sind massivst anfällig für neue Infektionen. Ja, also gerade wenn so Leukos einfach gar nicht mehr, also Leukozyten zum Beispiel, ne, gar nicht mehr vorhanden sind, werden die auch in eine sogenannte Umkehrisolation gepackt, die Patienten. Das heißt, die Patienten sind nicht ansteckend, nein, die sind höchst labil für eben neue Infektionen, hat man zum Beispiel aber auch bei den onkologischen Erkrankungen, dass in diese sogenannte Umkehr-ISO gesteckt werden. Mhm. Ne? Und da ist es auch wichtig für alle Helfenden, sich immer dementsprechend zu verkleiden.
Ja.
Und oftmals sterben oder versterben denn die Patienten nicht wirklich nach dem ersten Schub, sondern einfach an diesen Folgeinfektionen.
Richtig, denn es gibt eine Überinflammation. Inflammation heißt ja immer Entzündung, ne? Mhm. Inflammare. Genau, und die Abwehr fährt noch weiter runter und es kommt eben zu weiteren Infektionen. Also zu der Infektion, die das eigentlich ausgelöst hat, infizieren oder beziehungsweise entzünden sich immer mehr Areale. Und es kommt dann auch zu einer Virusreaktivierung zum Beispiel und so weiter. Mhm. Also alles, was jetzt noch mit oben drauf kommt. Ja, man geht einkaufen, fest irgendwas an, wischt sich durch Gesicht und so weiter, ist alles freie Bahn. Freie Bahn in den Körper, los geht's. Ne? Also das können die Leute wahrscheinlich nicht mehr von alleine, aber da geht auch der Shoutout aus an unsere Pflegekräfte. Ja, wenn wir da eine mögliche Sepsis haben und so weiter, echt hygienisch arbeiten, desinfizieren, Handschuhe an, Mundschutz, Mund-Nasenschutz. Bitte schützt eure Patienten und auch natürlich genau. Die Kollegen im Rettungsdienst.
Ne? Genau. Und ja, dann kommen wir irgendwann zum Ende, oder was heißt zum Ende, aber
gehen wir zum Ende.
Zu den letzten Steps, aber eben auch, zu den letzten Steps, die dann auch irgendwann das Leben beenden. Der Körper schüttet also Stresshormone aus. Ne, das macht er eigentlich schon relativ früh in diesem Prozess, aber jetzt geht's mal richtig ans Eingemachte. Ja. Adrenalin, Cortisol, Nebennierenrinde, ne? Also alles, was noch irgendwie halbwegs da ist, wird aktiviert und feuerfrei. Wirkt also quasi wie ein Vasopressor, also Vasokonstriktion, ja, also du weißt, was ich meine. Ja, Gefäßengen soll das irgendwie wirken.
Macht ja zum Beispiel Adrenalin, Cortisol, alles genau. Aus, ne?
Also genau. Echt spannend, Cortisol sorgt übrigens aber auch dafür, dass der Blutzucker zum Beispiel stark ansteigt. Ne? Das ist jetzt keine Seltenheit, dass die Sepsis-Betroffenen einen Blutzuckerwert von 20 Millimol und mehr haben.
Aber fällt nachher auch wieder ab übrigens. Ne? Also wir haben ja Inflammation, wir haben ja hohen Verbrennung quasi auch der Energie und damit eben auch, dass der Blutzucker wieder abfallen kann. Also echt spannend, ja.
Es kommt im Rahmen dieses ganzen Prozesses, ne? Auch mit dieser massiven Laktaterhöhung und so weiter, kommt es zu einem starken Muskelabbau, was, wenn man das Ganze übersteht, eine lange, lange, lange Rehabilitation notwendig macht. Und lang heißt wirklich teilweise über Jahre, bis man so halbwegs das wieder aufgebaut hat, was man verloren hat. In den wirklich schweren Fällen steigt dann auch irgendwann die Nebennierenrinde, also die ja für einige Hormone, Adrenalin, Cortisol und so weiter zuständig sind, wirklich komplett aus. Mhm. Und das macht die Kreislaufstabilisierung einfach noch viel schwerer. Der Körper schafft es eigenständig gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen von extern Vasopressoren reindonnern. Und das gar nicht wenig. Das ist, also wenn ich so an diese Noradrenalin-Dobutamin-Perfusoren damals denke, die waren unfassbar. Also mit was in Dosen die durchliefen und auch in der Laufrate, da war ich dann immer nur am Spritzen hin und her wechseln und überlaufen. Und das war schon hardcore. Und da kommen wir echt in einen Prozess, der fast nicht mehr zu retten ist.
Genau, also da sind wir auch quasi wirklich schon an dem Punkt der Klinge. Ja, überlebt man es oder überlebt man es nicht? Und gerade je nachdem, wie gesund man vorher war, entscheidet das natürlich auch mit. Ne? Multimorbide Patienten können das wahrscheinlich also gar nicht mehr, vor allen Dingen nicht mehr bis zu diesem Punkt schaffen. Das, was ist also gefährlich an so einer Sepsis erstmal? Ne? Wir haben einen Blutdruckabfall, wir haben eine Gefäßweitung, wir haben Mikrotrompen, die die Durchblutung blockieren. Wir haben Stoffwechselstörungen in den Zellen, die zu Multiorganversagen dafür sorgen, weil der Laktat zum Beispiel ansteigt und dergleichen. Das heißt also, für uns Zeit ist entscheidend. Deswegen frühzeitig Volumengabe, über Antibiotika nachdenken, die wir meistens im Rettungsdienst leider nicht haben. Mhm. Ne? Und eine Behandlung von auch der, das haben wir noch gar nicht gesagt, der Infektionsquelle, die sollte ja vielleicht auch mal behandelt sein. Ne?
Genau, also es wird ja gerade im Rahmen so einer größeren Infektion, ne? Also wir bringen ja öfter mal Patienten, die irgendeinen Infekt haben, ne? Die dann so typische Infektzeichen haben, und dann wird in der Regel erstmal eine Fokussuche betrieben. Wo kommt es eigentlich her? Und was für Keime sind da drin? Es wird ja mikrobiologisch oder ne, virologisch bestimmt, wenn die noch nicht irgendwie in der Sepsis drin sind. Und das kann man sich auch so ein bisschen zusammenfassen, die jetzt quasi in ein Trias. Also die Vasoplegie, die Mikrotrompen und das Zellversagen, was hin zu einem Multiorganversagen innerhalb von ein paar Stunden sogar führen kann.
Richtig, ne? Vasoplegie übrigens die Gefäßerweiterung, für die, die es nicht wissen, ist die Gefäßerweiterung im medizinischen Sinne, die auch schwer zu behandeln ist noch. Ne? Mhm. Genau, unbehandelt kommt es bei über 40% der Menschen zu einem septischen Schock. Ne? Also wir haben vom distributiven Schock gesagt, ist ja der septische Schock. Ne? Und deswegen heißt es, Zeit ist Gewebe, Flüssigkeit rein, ein Pre-Alert machen, am besten schon in der Klinik und ein schneller Transport. Also holt euch die Internisten da auch schon ran, ne? Wenn ihr nicht sogar einen Schockraum auslösen müsst. Das müsst ihr natürlich nach euren örtlichen Schockraumkriterien auch mal ein bisschen mitentscheiden. Und ich bin gerade bei älteren Patienten da immer recht schnell am Telefon als bei jüngeren, weil die das eben weniger aushalten. Was ich ganz spannend finde und das mal in einem Vortrag gehört habe, aber bitte nehmt das jetzt noch nicht für bare Münze, weil die Studienlage ist da leider noch nicht so, ich nenne es jetzt mal so geil, ist Methylenblau bei einem septischen Schock. Hat man schon teils getestet und in Studien probiert mit interessanten Ergebnissen. Da gab es randomisierte Studien. Man hat gemerkt, wenn man Methylenblau zum Beispiel geben würde, ab so einem gewissen Schock, na, kann die Hämodynamik steigen, weil Methylenblau nämlich dafür sorgt, dass das NO, also das Stickstoffoxid, teilweise gehemmt wird, beziehungsweise sich auch damit verbindet. Es kommt wieder zu einer Vasokonstriktion, also die Gefäße können sich wieder verengen. Ja? Und diese ausgeprägte Vasoplegie könnte reduziert werden. Aber Freunde, ich bin nicht dafür, zumindest wenn ich das so sehe, ja, bei den Risiken und so weiter, dass man das im Rettungsdienst machen sollte. Das sollte unter klinischen Bedingungen wirklich passieren.
Ja. Na, für mich ist es immer das Medikament, wir haben es ja bei uns auf dem NEF, mich ist das Medikament, wenn da die Ampulle kaputt geht, schade.
Richtig, das ist das schöne blaue Zeug.
Kannst du die Tasche wegwerfen.
Ist so, als wenn der Füller ausgelaufen ist damals im Unterricht. Genau,
und das ist farbecht, das Zeug.
Genau, weil Risiken sind nämlich, gerade wenn man das macht, dass Serotonin einströmt bei gleichzeitiger Gabe von irgendwelchen SSRI-Medikamenten oder sowas, ja. Und dementsprechend sollte man wirklich aufpassen, vor allen Dingen für manche, wenn man das gibt. Übrigens, hast du das schon mal gesehen, wenn man das gibt?
Nein.
Dass die Haut blau wird?
Nein.
Das ist total
interessant. Ich habe es wirklich noch nie genutzt. Ja. Ich weiß auch, wofür ich es initial nehme.
Also präklinisch ist es auf jeden Fall nicht Standard, aber das sorgt übrigens auch dafür, dass unsere SpO2-Geräte dann natürlich auch kaum noch was messen können. Ja. Aber gut, ja. Also wichtig zu wissen, es existiert. Ne? Bei der Übergabe könnte man das vielleicht erwähnen, aber ich denke mal, da sind einige wahrscheinlich auch voll mit dabei. Trotz hoher Katecholamingabe und so weiter sollte man da jetzt ein bisschen von absehen. Aber ich finde es schon mal spannend, die Studienlage kann man sich durchaus mal weiterhin zu Gemüte führen.
Richtig. So, das war jetzt mal viel Input, aber wir sind noch nicht fertig, keine Sorge. Denn wir wollen natürlich auch rettungsdienstrelevant, aber auch natürlich klinikrelevant euch jetzt mal sagen, okay, wie erkenne ich zum Beispiel eine Skepsis?
Eine Skepsis
erkenne ich auch.
Ja, aber auch eine Sepsis.
Wie erkenne ich die? Da haben wir natürlich, gab es in der Vergangenheit diverse Scores, diverse Varianten, wie kann ich mit welchen Zahlen? Und das war auch wie bei der Lungenembolie, gibt es auch einen Score. Ja, ne? Also es gibt für alles irgendwie einen Score.
Ja.
Und was sich jetzt so ein bisschen so eingegliedert hat oder einfach so ein bisschen etabliert hat, ist neben dem im Rettungsdienst oder auch in der Notaufnahme ABCDE-Schema der QSOFA-Score. Und
ist nicht neu. Ne?
Es hat sich etabliert jetzt einfach über die Jahre.
Ja.
Das meine ich. Und als neues Screening-Tool auch der News 2 oder News 2, National Early Warning Score,
Warning Score,
der sich da auch etabliert hat. Und darauf gehen wir jetzt mal ein bisschen
rein. Das ist super spannend. Der wurde nämlich schon 2012 in Großbritannien vom Royal College of Physicians entwickelt, ja, und 2017 in so einer zweiten Version im Hinblick auf das Identifizieren von Sepsis, nämlich weiterentwickelt, deswegen auch News 2. Und andere Erkrankungen wurden dahingehend auch angepasst, beziehungsweise dieser Score. Und er hat in Großbritannien andere Scores, wie zum Beispiel QSOFA und sowas, echt komplett abgelöst und auch für eine landesweite Vereinheitlichung gesorgt. Finde ich super auf jeden Fall. QSOFA, um da vielleicht mal drauf einzugehen, betrachtet ja quasi nur drei Fakten, ne? Einmal die GCS, wenn die unter 15 ist, ne? Dann der Blutdruck, wenn der systolisch unter 100 ist, mhm. Ja? Dann haben wir schon mal zwei Kriterien, heißt Sepsisverdacht, ja, und natürlich, wenn die Atemfrequenz gleich oder über 22 ist, ne? Dann ist so das erfüllt und dann ist Sepsisverdacht. Und damit arbeiten leider immer noch sehr, sehr viele. Das Problem ist, Sepsis kann, wie wir schon gehört haben, erstmal auch mehrere Faktoren aufweisen, genau. um sichtbar zu werden. Und ich finde, durch so ein QSOFA, um das gleich mal vorwegzunehmen, gerät man recht schnell in eine bleiben Sie mal zu Hause Mentalität, das kann nach gar nicht so schlimm sein. Ne? QSOFA ist negativ, also ja, wer weiß, ne, was das sein könnte. Gehen Sie mal zum Hausarzt.
So, und jetzt ist es bei dem News Score, den gehen wir jetzt einmal ganz kurz in den Punkten durch, weil ich finde das halt sehr, sehr gut und irgendwie auch übersichtlich. Bin aber auch ehrlich, wenn ich die Tabelle immer sehe, die bräuchte ich irgendwie bei mir als so ein kleines Pocket-Device, weil da muss ich dann gucken, okay, was waren nochmal genau wie viele Punkte, weil da werden ein paar mehr Dinge betrachtet. Also die Atemfrequenz kennen wir, ne? Da wird jetzt geht's immer von 0 bis 3 Punkten, aber die Atemfrequenz sagt jetzt nicht nur über 22, sondern sagt auch, hey, was ist, wenn der einfach mal auch sehr langsam atmet?
Ja.
Darüber müssen wir reden.
Geht gerne mal auf unsere Folge, ist immer retterview.de/podcast/ und dann 2.67 müsst ihr oder 2-67 müsst ihr mal eingeben. Steht auch übrigens unten nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr euch die Tabelle angucken, die habe ich mal mit reingepackt.
Genau. Also da kann man von 0 bis 3 Punkten alles erreichen. Jetzt auch wieder relevant im Gegensatz zum QSOFA ist die Sauerstoffsättigung.
Ja, genau.
Ne, auch die geht natürlich dann nur Richtung unten, wenn es 100 ist ja erstmal soweit gut. Dann wird auch entschieden.
Alles über 96, ja. Ne? Also wenn genau. Dann schon ordentlich richtig. Vorlesen.
Und dann wird es auch nochmal unterschieden, ist eine Sauerstoffgabe notwendig? Ja oder nein? Wenn zum Beispiel notwendig, sind das schon mal 2 Punkte.
Genau, bei 92 bis 93 ist schon eine Sauerstoffgabe durchaus mal notwendig. Ne? Genau. Also könnte man schon fast sagen.
Machen wir weiter mit dem systolischen Blutdruck. Auch der wird unterschieden. Und auch hier wird ganz kurz auch nochmal unterschieden in Hypoton, was wir kennen, aber auch, hey, was ist, wenn der Körper jetzt so eine Attacke macht, dass wir den Blutdruck mal noch umfeuern?
Ja.
Also bei über 220 zum Beispiel gibt es 3 Punkte.
Ja, alles zwischen 111 und 219, was für krumme Zahlen sind, erstmal 0 Punkte. Also da kriegst du erstmal gar keinen oben drauf.
Herzfrequenz, auch hier natürlich, man kennt es eigentlich eher so in einem Schockgeschehen, Tachykard. Ne, da wird es interessant. Aber auch sagt der New Score, warte mal, was ist, wenn die Frequenz mal einfach niedrig ist? Also irgendwie 50 und tiefer.
Ja.
Auch da gibt es dann Punkte.
Genau. Dann die Vigilanz, also wie wach ist ein Patient? Wach, 0 Punkte. Und sobald irgendwas betroffen ist, somnolent oder bis zum Bewusstsein, gibt es sofort 3 Punkte obendrauf. Ne? Und dann kommen wir noch zur Temperatur. Ja, die hat hier nämlich auch Relevanz. Und hier betrachtet man auch alles zwischen 36,1 bis 38 Grad Celsius. Erstmal als, okay, ja, in Anführungsstrichen normales Fieber, ne? Mhm. Oder normal erhöhte Temperatur, so könnte man es sagen, beziehungsweise Normaltemperatur. Und alles, was zum Beispiel drunter geht, also unter 36 bis 35 oder unter 35, geht dann in die Punkte hoch oder eben über 38,1 und über 39. Ne? Also je nachdem, guckt es euch in der Tabelle sehr, sehr gern mal an. Und diese Punkte, die addiert man jetzt zusammen oder aber betrachtet auch, ob ein Wert zum Beispiel mehr oder gleich drei Punkte hat.
Genau, 3 Punkte hat. Also das ist so ein Red Score quasi, roter Score, 3 Punkte in einem Parameter. Erhöht das klinische Sepsisrisiko schon mal auf Mittel. Ne? Also es wird einfach unterschieden zwischen niedrig, mittel und hoch in den Risiken. Und 3 Punkte ist schon, jetzt doch mal genauer hinschauen. Und genau, dann wird einfach nur klassifiziert zwischen 0 und 4 Punkte, 5 bis 7 oder eben ab 7 Punkte oder mehr. Ne? 7 Punkte und mehr ist denn schon sehr hohes Sepsisrisiko. Und wenn man drüber nachdenkt, mit 7 Parametern kann man 7 Punkte durchaus zügig erreichen.
Auf jeden Fall, ne? Also das finde ich immer ganz spannend. Je nach Einteilung dieser Patienten in diese Risikokategorie sollte man sich vor Ort auf jeden Fall doch schon mal so ein bisschen drauf abstimmen, was man hier jetzt noch macht, ne? Machen wir die Geschwindigkeit der Behandlung, wird der Transport schnell eingeleitet, machen wir Stay and Play oder machen wir, ne, Load and go oder ja. Genau, das, also da sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, vor allen Dingen das erweiterte Monitoring. Leute, packt doch einfach alles ran, was ihr habt, ne? Ein Überwachungs-EKG auf jeden Fall, BZ-Kammer messen, Temperatur-Kammer messen, das ist doch alles nicht so schlimm. Und alles immer parat.
Ne? Und ich finde den Score insofern auch sehr gut, denn ab einem Wert oder einem Score von größer gleich vier, in Kombination mit einer bekannten Infektion ist die Sepsis die wahrscheinlichste Diagnose. Und zwar sehr wahrscheinlichste Diagnose. Ja, also
trotzdem
relevant.
Fokussiert untersuchen immer noch, genau. Leute. Ne?
Und deswegen auch nicht vergessen, rettungsdienstrelevant, wirklich noch das ABCDE-Schema immer durchgehen.
Richtig, auch wenn man schon sagt, okay, hey Freunde, das sieht mir ganz klassisch nach Sepsis aus, bitte bleibt dabei, einfach euer Schema da auch abzuarbeiten. Deswegen finde ich das immer super, so für den Notsan erstmal so ein paar Merksätze auch. Ne? Infekt plus erhöhte Atemfrequenz plus zum Beispiel Blutdruck sinkt ab, Sepsis, bis das Gegenteil bewiesen ist schon mal. Ne?
Genau. NEWS-2-Score größer gleich 5, Klinikalarm, also anrufen. Bescheid sagen, hey, das könnte demnächst kritisch werden.
Genau, ich finde es immer lustig, Time is Tissue, habe ich auch schon mal, diesen Satz finde ich immer gut. Also wenn Flüssigkeit oder sowas, ne, Pre-Alert, abfahren, nicht diskutieren, wenn Flüssigkeit da quasi fehlt oder gemacht werden soll, dann muss man da auf jeden Fall hin. Time is Tissue übrigens für, das kann auch dramatisch enden. Ne?
Das Taschentuch da, ne?
Ja, das Taschentuch, ja.
Und ja, als letztes noch Frühvolumengabe, Re-Evaluation nach jedem Liter.
Ist so.
Finde ich auch super.
Ja. Denn gerade für die Landretter.
Ja.
Und Landretter, ja. Ne?
Manchmal wünsche ich mir auch die 1-Liter-Infusions-Packages, dann muss ich nicht so mal viel wechseln.
Aber Vorsicht auch bei Nierenpatienten.
Richtig, ja. Also wirklich deswegen immer re-evaluieren, nicht einfach blind reinfeuern, weil sonst droht auch einfach mal eine Übertherapie.
Ja. Deswegen, also da bin ich wirklich vorsichtig mit zu viel Volumengabe, dass man sagt, boah, ich will diesen Blutdruck jetzt auf Biegen und Brechen hochbekommen und dann hyperhydrierst du den auch noch und zerhaust den so richtig, die ganzen Elektrolyte. Auch nicht gut, kann ganz schnell auch mal zu Herzstillstand oder einer VT führen, also einer Kammerflimmern oder ähnliches.
Oder ventrikuläre Tachykardie, was du meintest. Ja, also kann auf jeden Fall wirklich viel blödes Zeug machen.
Boah. Und das finde ich also spannend. Also deswegen fangt da wirklich an, sehr schnell an Sepsis zu denken. Ich finde es super spannend. Es gibt eine tolle Webseite, übrigens auch von unserem Gesundheitsministerium, die heißt deutschland-erkennt-sepsis.de. Dort hat man ganz toll aufgearbeitet nochmal, wie Sepsis so funktioniert. Und wir haben uns natürlich auch informiert über viele andere Sachen, wie zum Beispiel die Statistiken und dergleichen über die WHO, über diese Seite, aber natürlich auch über unsere lieben Kollegen von Rettungsdienst Factsheets, die natürlich auch immer ganz, ganz tolle Sachen haben. Hauen wir euch alles nochmal in die Shownotes rein, denn da ist schon vieles gut aufgearbeitet. Das Ärzteblatt hat uns da auch geholfen, genauso wie der DBRD mit der Umsetzung des Pyramidenprozesses hier zum Beispiel nochmal, wenn man da reingeht. Also da schaut auf jeden Fall mal drauf und ich finde, es sind auch immer ganz, ganz tolle Tabellen und Grafiken, die Jungs und Mädels da raushauen.
Und ich möchte, weil ich da heute noch meinem damaligen Azubi sehr, sehr dankbar bin, ganz kurz, da geht ganz schnell der Einsatz, es war nämlich ähnlich, ne, wir sind zu einer somnolenten Person gerufen worden, älter schon, und dachte ich, boah, irgendwie ist die nicht gut, ne, und dann waren auch die Parameter so, dass man an eine Sepsis denken konnte, aber so schnell habe ich daran gar nicht gedacht, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe diverse andere Dinge in meine Diagnosen reingeworfen, bis der Azubi irgendwann sagte, du Mike, hier ist ein Urinbeutel. Den haben wir nicht gesehen, weil das war so ein Beinbeutel, der war über die Hose verdeckt. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Das hat mir von den Angehörigen auch keiner erzählt. Und dann dachte ich, okay, komm, wir machen den mal auf und habe schon das Problem gerochen. Man riecht halt eine
Harnwegsinfektion.
Den riecht man sehr gut. Und dann gingen alle Alarmglocken an. Ne? Also dann war es halt auch gar nicht mehr möglich, da einen richtigen Zugang zu etablieren. Haben wir IO gemacht, ein bisschen aufgefüllt. Dann konnten wir einen richtigen Zugang legen. Notarzt parallel noch dazu geholt und so. Das war, da bin ich heute noch mal zu bedankbar, dass er das gesehen hat.
Ja, deswegen also nicht zu schnell irgendwie gleich urteilen, immer auch mal machen, also Gedanken machen, beziehungsweise den Patienten auch mal ganz Körper untersuchen, auch wenn es erstmal komisch ist oder auch anstrengend oder manch einer sagt, boah, heute der 6. Patient, schon der 8. Patient, der 10.
Weil warum sollte ich bei einem Bewusstseinseingetrübten am Bein gucken?
Ja, nichtsdestotrotz.
Ne, deswegen, das war stark. Also wirklich, hat mich auch wieder was gelehrt.
Sampler-Schema ist manchmal auch gar nicht so schlecht, das mit durchzujagen. Absolut. Welche Risikofaktoren gibt es, ne? Was was hat er für Vorerkrankungen, all das. Aber daraus lernt man immer. Und ich finde es super, daraus lernen wir gemeinsam. Deswegen passt da immer schön auf und wir hoffen, dass wir euch genug erzählt haben. Wenn ihr Fragen oder ähnliches habt, ja, habt ihr erstmal die Quellen, die wir euch noch angegeben haben. Aber gerne könnt ihr auch an retterview.de/Frage da auch immer noch was an uns und unsere Redaktion raushauen. Genau. Und Mike, ich fand es mal ganz spannend, mal so ein bisschen fachlich wieder einen rauszudonnern und darüber mal zu reden. Da werde ich jetzt in meiner Nachtschicht, die ich nämlich gleich begehen werde heute, doch mal gleich drauf gucken, ob wir da nicht eine Sepsis heute abgreifen. Ja. Entschuldigen Sie, aber möchten Sie ins Krankenhaus wegen Sepsis? Nee, so läuft's auch nicht. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub erstmal.
Ja, aber keine Sorge, die Folgen laufen weiter. Und wenn ich das aus dem Urlaub rausmache, ich nehme mir ein Mikro zur Not mit. Irgendwas fällt mir schon
auf
ein.
Auf jeden Fall.
Genießt die Zeit, ihr Lieben. Bis ganz bald.
Tschüss.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.